Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Boeing ist mal wieder einen Podcast wert. Ich hoffe, Sie langweilen sich nicht damit, aber ich finde, dass man aus solchen Fällen viel zum Thema Governance lernen kann. Quelle für diesen Podcast ist mal wieder ein Artikel von Jens Flottau. Dieser erschien in der SZ vom 28. Juni 2024. Der Titel lautet »Nur raus aus der Krise« und der Untertitel »Erstmals seit Jahren lässt Boeing Journalisten in sein Werk. Man will zeigen, was sich in der Produktion verbessert hat. Doch schon gibt es neuen Ärger.« Hier der Artikel in Auszügen. Auf einmal ist da dieser Lärm. Nicht das Rattern, das man hört, wenn in Flugzeugfabriken die Rümpfe zusammengebaut werden, oder das Summen, wenn die Kräne die großen Bauteile von einer Position zur nächsten heben. Es klingt nach Trommeln und aus der Ferne nach Sprechchören. Und genau das ist es auch. In einer Ecke der riesigen Halle im Boeing-Werk Renton im US-Bundesstaat Washington haben sich Mechaniker zusammengetan. Dann ziehen sie mit ihren Transparenten langsam durch das Gebäude, vorbei an halbfertigen Flugzeugen der 737 MAX-Baureihe und fordern faire Behandlung von ihrem Arbeitgeber. Natürlich hat die Gewerkschaft Wind davon bekommen, dass Boeing an diesem Tag erstmals seit Jahren wieder Reporter in das Stammwerk gelassen hat. Ihnen soll präsentiert werden, was sich in den vergangenen Monaten bereits verändert hat und was sich weiter verändern muss, um den Flugzeughersteller aus seiner Dauerkrise zu holen. Wie schafft es Boeing wieder, Flugzeuge in der Qualität zu bauen, die die Kunden erwarten? Und wie lässt sich sicherstellen, dass so etwas wie am 5. Januar 2024 nie wieder passieren kann? Der scheidende Boeing-Chef Dave Calhoun hat den Tag später als Watershed-Moment bezeichnet. Eine Zeitenwende. Damals löste sich mitten im Flug ein Rumpfteil aus einer 737-9 der Alaska Airlines, weil Mechaniker hier in diesem Werk vergessen hatten, 4 Bolzen zu befestigen. Die genauen Umstände werden immer noch von der Flugunfalluntersuchungsbehörde NTSB ermittelt. Obwohl niemand bei dem Unfall ums Leben kam, löste die Panne einen bis dahin nicht gehörten öffentlichen Aufschrei aus. Der Fall brachte Boeing in Erklärungsnot. Die Flugaufsicht FAA griff dieses Mal, anders als nach den beiden 737 MAX-Abstürzen aus den Jahren 2018 und 2019, sofort durch und verbot dem Konzern unter anderem die Produktion auszuweiten. Elizabeth Lund steht vor ihrem Publikum und wird gefragt, ob sie sicher sei, dass sich der Fall Alaska Airlines nicht wiederholen könne. Als die Krise eskalierte, wurde sie Chefin einer neuen Abteilung, die die Qualität sicherstellen soll und funkt somit überall mit. Sie sei extrem zuversichtlich, antwortet Lund. Boeing hat tief in die Produktionsprozesse eingegriffen nach dem Vorfall vom 5. Januar. Eines der Probleme war, dass die Alaska 737 mit fehlerhaften Teilen, die Rumpflieferant Spirit sozusagen eingeschleppt hatte, komplett durch die Endmontage lief. Anstatt die Mängel, fehlerhaft angebrachte Nieten in diesem Fall, an der ersten Montagestation zu beheben, bauten die Mechaniker das Flugzeug fertig. Am Ende reparierten sie die Stelle zwar, aber irgendwer vergaß an der letzten Station die Haltebolzen eines zuvor entfernten Rumpfteils wieder zu montieren. Boeing hat nun klar definiert, welche Arbeiten jeweils zwingend an den 10 Montagestationen vorgenommen werden müssen, bevor das Flugzeug weitergehoben werden kann. So soll verhindert werden, dass am Ende eine lange Liste von Nacharbeiten anfällt. Wenn dies bedeutet, dass die Maschinen einen Tag länger in den riesigen Vorrichtungen bleiben als geplant, dann sei das eben so, sagt Lund. Überhaupt hat Boeing die Produktion absichtlich verlangsamt. Das soll den Zeitdruck rausnehmen und das Unternehmen in die Lage versetzen, all die Änderungen einzuführen. Von dem von der FAA auferlegten Limit von 38 Flugzeugen pro Monat ist das Werk in Renton weit entfernt. Derzeit sind es 20 bis 30 Jets, die an die zumeist ungeduldigen Kunden ausgeliefert werden. Die FAA schickte Dutzende Inspektoren in die Boeing-Fabrik, um die Prozesse zu analysieren. Auch zahlreiche alarmierte Fluglinien entsandten Experten in die Endmontage, um Änderungen zu empfehlen. Und Boeing selbst begab sich auf die Suche nach den tiefer liegenden Ursachen. Ein wichtiges Thema, so Land, seien die Mitarbeiter. Tausende haben das Unternehmen während der Pandemie verlassen. Hinterher wurden viele neue Mechaniker eingestellt, oft ohne Erfahrung in der Luftfahrt, so Land. Nun sollen sie in längeren Schulungen nachholen, was sie bisher versäumt haben. Die Grundprinzipien, wie Boeing Flugzeuge montiert, haben sich laut Land seit 60 oder 70 Jahren nicht geändert. Aber im Laufe der Zeit seien neue Vorschriften hinzugekommen, die den Flugzeugbau enorm kompliziert gemacht haben. Für neue Mitarbeiter seien sie schwer zu verstehen. In den kommenden Jahren will Boeing die Bauanleitungen vereinfachen. Bislang hat Boeing dies immer nur in Einzelfällen getan, nun sollen die Handbücher systematisch überarbeitet werden. Auch bei den Lieferanten will Boeing die Zahl der Fehler reduzieren und sendet deswegen eigene Inspektoren. Das größte Problem ist derzeit der Zulieferer Spirit AeroSystems, der 2004 das ehemalige Boeing-Werk in Wichita im US-Bundesstaat Kansas übernahm. Dort werden die Rümpfe der Flugzeuge gebaut. Seit Boeing sich enger mit den Spirit-Leuten austauscht und ständig eigene Ingenieure in Wichita arbeiten lässt, habe sich die Lage deutlich verbessert, sagt Land. Die Zahl der Defekte, die von Lieferanten verursacht wurden, sei um 80% zurückgegangen. Die Zahl der Arbeiten, die nicht an der eigentlich dafür vorgesehenen Station vorgenommen werden, sei um die Hälfte zurückgegangen. Und Boeing braucht mittlerweile selbst nur noch halb so lange, die 737 in Renton fertig zu bauen, wenn die Rumpfteile vorher eingehende Checks in Wichita durchlaufen haben. Die Mehrzahl der Parameter ist unter Kontrolle, sagt Land. Bei allem drängt die Zeit, denn die 737-Produktion ist nur eines der Probleme, die dazu beitragen, dass der US-Flugzeugbauer derzeit jedes Jahr Milliarden Verluste schreibt. Auch die 787-Montagelinie in Charleston im Bundesstaat South Carolina läuft derzeit nur langsam. Dort sind andere Produktionsprobleme aufgetaucht. Die neuen Methoden, die jetzt für die 737-Linie in Renton eingeführt werden, sollen künftig aber konzernweit gelten. Soweit zu dem Artikel. Wenn ich nun aus Sicht der internen Revision die ergriffenen Maßnahmen betrachte, dann kann ich mir zusammenreimen, wie die Produktion bisher gelaufen ist. Ich stelle mir das für die Vergangenheit wie folgt vor. Es gibt 10 Stationen für die Endmontage einer Boeing 737. Es ist nicht klar definiert, welche Arbeiten an welcher Station zwingend zu erledigen sind. Die Zeit für die Arbeiten an jeder Station sind begrenzt, weil die Flugzeuge ja schnell ausgeliefert werden sollen. Und was man an einer Station nicht schafft oder nicht macht, wird auf einem Art Laufzettel festgehalten und dem zukünftigen Flugzeug mitgegeben. So ähnlich wie die Krankenakte, die früher am Fußende eines Bettes im Krankenhaus hing. Wenn man das Bett verschoben hat, ist die Akte mit dem Patienten weitergewandert, sodass jeder schnell nachschauen konnte, um was es ging. Aber zurück zu Boeing. An dieser Stelle frage ich mich bereits, wie das in der Flugzeugmontage funktioniert haben soll. Wenn nicht klar vorgegeben ist, was zu tun ist, dann ist ja auch nicht klar, was fehlt. Natürlich könnte es ja jetzt noch so sein, dass diese Laufliste eine Art superlange Checkliste ist, auf der einfach alles drauf ist, was man tun könnte, und dann hakt man einfach ab, was man geschafft hat. Ob da nicht mal ein Haken zu schnell gesetzt wird? Weil, ist doch unwichtig, wird schon passen. Ganz nach dem Revisionsspruch: Mach das Fenster auf, lass die Sonne rein, setz den Haken ran, er wird schon richtig sein. Und welche arme Person arbeitet dann an der letzten Station? Die arme Sau bekommt einen langen Laufzettel mit allem, was noch nicht gemacht wurde, beziehungsweise die Liste mit noch allen erforderlichen Nacharbeiten und soll das dann noch alles fix beheben. Da stelle ich mir die Frage, ob man dann überhaupt noch an alle Stellen des Flugzeugs so ohne weiteres rankommt, ohne wieder einiges auseinanderbauen zu müssen. Und für das Auseinandernehmen fehlt ohnehin die Zeit. Höchstwahrscheinlich kommt man nicht an alles ran, sonst hätte man nicht die Maßnahme ergriffen, Vorgaben zu machen, was an jeder der 10 Montagestationen zwingend zu erledigen ist. Schon an dieser Stelle fasse ich mir ans Hirn. Was? Das haben die nicht? Hey, das kapiere sogar ich. Ich bin keine Ingenieurin, ich habe doch von sowas gar keine Ahnung. Ach ja, und da man verhindern will, dass am Ende eine lange Liste von Nacharbeiten anfällt, bedeutet dies ja auch, dass es in der Vergangenheit am Ende der 10 Montagestationen diese lange Liste der Nacharbeiten gab. Und auch für diese Abarbeitung fehlte dann die Zeit, wenn die Kunden drängeln und endlich ihr Flugzeug haben wollen. Es bestand ja auch ein gehöriger Zeitdruck. Bestätigt wird das mit der sensationellen Aussage der neuen Qualitätschefin, dass man in Zweifel in Zukunft die Maschine einen Tag länger in den einzelnen Stationen bleiben lässt als geplant. Man habe die Produktion absichtlich verlangsamt. Das heißt aber auch, früher war alles husch husch. Und wenn man noch nicht fertig war, hat der Takt das Ende einfach angegeben. Am Ende der Zeit heißt es, ich bin fertig. Man hat die Restarbeiten einfach mit dem Laufzettel weitergegeben. Und wenn es anders gewesen wäre, hätte sich die Zahl der Arbeiten, die nicht an der eigentlich dafür vorgesehenen Station vorgenommen wurden, nicht um die Hälfte reduziert. Um das zu veranschaulichen. Stellen Sie sich eine Revisionsprüfung vor, bei der Sie nicht mit Komplikationen oder Feststellungen gerechnet hatten. Sie nehmen sich, sagen wir mal, für eine Woche die Prüfung eines Themas vor und stoßen auf mehr Feststellungen als antizipiert. Anstatt diese Feststellungen dann alle sauber zu recherchieren und aufzuarbeiten, wechseln Sie einfach in der darauffolgenden Woche zum nächsten Thema über, denn die Planzeit ist überschritten, also belassen Sie es am Ende der Zeit bei den Feststellungen, die Sie aufarbeiten konnten und lassen den Rest einfach unter den Tisch fallen. Wird schon nicht so wichtig sein. Oder Sie sagen sich, ach egal, mache ich halt später. Nur später haben Sie schon etwas anderes vor. Und dann geben Sie einfach alles an Ihren Prüfungsleiter weiter und der macht es dann am Ende bestimmt schön für den Bericht. Aber zurück zu Boeing. Es gibt ja noch das Problem der komplizierten oder in meiner Lesart dann auch unvollständigen Bauanleitungen. Also, es ist ja schon schwer genug, ein IKEA-Möbel mit einer schematischen oder schlechten Bauanleitung zusammenzubauen, besonders wenn die Löcher nicht ganz präzise gebohrt wurden. Aber hallo, ein Flugzeug ohne gute Bauanleitung? Bei Lego hatte ich früher nie Schwierigkeiten. Die hatten immer super Bauanleitungen und die Steine haben alle exakt gepasst. Da gab es nie ein Thema, dass da das Loch oder der Huppel da an der falschen Stelle war. Und jetzt stellen Sie sich nur mal das Komplizierteste, was Sie jemals bei Lego gebaut haben, vor. Nur leider fehlt die Bauanleitung. Sie ist zu kompliziert oder enthält Lücken oder sonstige qualitative Schwächen. Na, das wird ja sicherlich klappen mit dem Zusammenbauen. Und zwar so, dass Ihre Lego-Konstruktion dem Bild auf der Schachtel exakt entspricht. Aber das alles wäre ja jetzt noch viel zu einfach. Sie haben ja auch noch Zeitdruck, das Bauwerk zu beenden. Und es winkt eine Prämie, wenn Sie schnell fertig werden. Ja, da kann man schon mal versuchen, eine Abkürzung zu nehmen. Doch ich erinnere nochmal dran. Hier handelt es sich nicht um ein Spielzeug, sondern um ein fertigzustellendes Flugzeug, das Passagiere befördern soll. Also, das sind bis hier schon wirklich schlechte Vorzeichen. Jetzt könnte man ja denken, dass erfahrene Mechaniker am Werk sind, die vielleicht nur eine kleine Gedächtnisstütze benötigen und die Montage aus dem FF beherrschen. So wie wenn sie in den Supermarkt gehen und sagen, ja okay, was brauche ich? Eier, Milch, Butter, Zucker, Fleisch, keine Ahnung was. Ja, das mag vielleicht vor der Pandemie die Schwächen des Produktionsprozesses und des fehlenden Qualitätsmanagements kompensiert haben. Spätestens seit der Pandemie jedoch nicht mehr. Das heißt, die Mechaniker benötigen jetzt längere Schulungen, beziehungsweise müssen diese längeren Schulungen erst noch nachholen. Hallo? Dann wussten die ja gar nicht, was sie tun sollten. Also man stellt Leute ein, schult sie nicht, gibt ihnen keine klaren Anweisungen, was wie zu tun ist. Also aus dieser Perspektive grenzt es ja fast schon an ein Wunder, dass noch nicht mehr passiert ist. Aber wir sind doch noch gar nicht fertig. Wir haben ja nicht nur ungeschulte Mechaniker im Hauptwerk von Boeing. Es gibt doch auch noch die Zulieferer, die wichtige Komponenten, wie zum Beispiel die Rumpfteile, zuliefern. Da kommt also so ein Rumpfteil. Da die Zeit an jeder der Stationen für die Endmontage begrenzt ist, konzentrieren sich die Mechaniker wahrscheinlich eher auf die Arbeiten, die sie ohnehin erledigen müssen. Da Erfahrung und Qualifikation nicht ausreichen, können sie wahrscheinlich auch gar nicht erkennen, ob das zugelieferte Teil Qualitätsprobleme aufweist oder nicht. Und falls sie es doch erkennen, dürfte es ihnen wirklich schwer fallen, die möglichen Auswirkungen dieser Qualitätsprobleme abschätzen zu können. Die kamen ja gar nicht aus der Luftfahrt, die neuen. Oder vielleicht wurde ja auch nur der Laufzettel ergänzt. Ach, das können doch dann die Kollegen an späteren Montagestationen alles beheben, kein Problem. Und so wie ich die Maßnahmen lese, suggerieren sie mir, dass die Qualität der Zulieferungen überhaupt nicht überprüft, sondern einfach hingenommen wurde. Wird schon stimmen. Und eigene Inspektoren hatte man auch nicht zu den Zulieferern geschickt. Ah, alles viel zu teuer, das Geld sparen wir uns doch. Und ein Austausch der eigenen Ingenieure mit denen des Zulieferers hat auch kaum stattgefunden. Sonst hätte man doch durch einen engeren Austausch kaum die genannten Fortschritte erzielt. Wenn die Zahl der Defekte, die von Lieferanten verursacht wurden, um 80% zurückgegangen ist, bedeutet das einzig und allein, dass man vorher riesige Qualitätsprobleme hatte. Das heißt, die Zulieferer haben keine ausreichende Qualität zugeliefert. Woher sollte man denn wissen, dass die Zahl der Defekte, die von den Lieferanten verursacht wurden, um 80% sanken? Ja, man hat sich nicht mit dem Zulieferer ausgetauscht und hat auch nicht ständig eigene Ingenieure vor Ort beim Zulieferer gehabt, obwohl man wusste, dass es Probleme gibt. Ich kann mir wirklich wieder nur an den Kopf fassen. Naja, dann schauen wir uns doch mal an, was Boeing so gemacht hat. Immerhin hat Boeing eine neue Abteilung geschaffen, die Qualität sicherstellen soll. Das heißt aber auch, dass das notwendig gewesen sein muss. Oder ist es vielleicht nur so eine Alibi-Abteilung, die man nur hat, weil es sich gut macht oder weil man sie mittlerweile haben müsste? Wer weiß. Überhaupt hat Boeing ja die Produktion absichtlich verlangsamt, um den Zeitdruck rauszunehmen und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, all die Änderungen einzuführen. Hallo? Das heißt, die Änderungen sind noch gar nicht eingeführt? Und alles, was man sich vorgenommen hat, ist halt noch nicht umgesetzt. Alles Wunschdenken. Das heißt, die vorgestellten Maßnahmen haben alle ein Erledigungsdatum, das nicht unbedingt in der näheren Zukunft liegt. Üblicherweise ergreifen Unternehmen ja am liebsten Quick Wins nach einer Katastrophe. Hier hat man anscheinend erkannt, dass mit Quick Wins nichts mehr zu machen ist. Wenn ich denke, was da noch alles zu tun ist, dann vermute ich, dass das Erledigungsdatum verschiedenster Maßnahmen einige Jahre in der Zukunft liegen wird. Alleine die komplette Überarbeitung der Bauanleitungen stelle ich mir sehr zeitraubend vor. Und bei den Schulungen hört es sich auch nicht so an, als ob die kurz- oder mittelfristig umgesetzt werden können. Wahrscheinlich müssen erstmal die Schulungskonzepte für branchenfremdes Personal erarbeitet werden. Und dann meldet Boeing auch noch, dass die Zahl der Defekte, die von Lieferanten verursacht wurden, um 80% zurückgegangen sei. Und die Zahl der Arbeiten, die nicht an der eigentlich dafür vorgesehenen Station vorgenommen wurden, sei um die Hälfte zurückgegangen. Hey, was für ein Wunder! Erstes Semester BWL! Wenn man Shit in hat, hat man auch Shit out. Und wenn man Shit in, Shit out verhindert, dann gibt es eben nicht mehr so viele Nacharbeiten auf den Laufzetteln. Aber Achtung! es müssen ja immer noch die Hälfte der Fälle nachgearbeitet werden. Also nach einer bereits erfolgten Bereinigung hört sich das überhaupt nicht an. Wie ehrlich war denn jetzt die Ursachenanalyse und wie gut sind die ergriffenen Maßnahmen? Die Ergebnisse der tiefer liegenden Ursachenanalyse halte ich wirklich für sensationell. Es liegt erstens an den Mitarbeitern, die nicht ausreichend qualifiziert sind. Zweitens an den komplizierten Bauanleitungen, die wohl nur von Profis verstanden werden konnten. Und drittens an den Zulieferern, die anscheinend keinen Qualitätskontrollen unterlagen. Und sensationell finde ich diese Ursachen vor allem deshalb, weil sie viel zu einfach und viel zu offensichtlich sind. Für mich liegen die beschriebenen Probleme in zentralen Governance-Themen. Und das sind klare strategische Fehler und schlechtes Management, die hier zugrunde liegen. Jetzt nochmal zu den Ursachen. Die Tausenden, die das Unternehmen während der Pandemie verlassen haben, wurden während der Pandemie wahrscheinlich aus Kostengründen rausgeworfen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein Managementproblem. Genauso die fehlende Qualifizierung. Wenn man branchenfremdes Personal einstellt, muss man es nun mal schulen. Es geht sonst nicht. Und das nicht zu tun, ist ebenfalls ein Managementproblem. Und wenn man das Personal nicht qualifiziert, dann kann es auch mit komplizierten Bauanleitungen eben nichts anfangen. Auch das hätte das Management erkennen müssen. Und was mich wirklich schockiert, ist, dass die Aufbau- und Ablauforganisation dieses Konzerns anscheinend keine konzernweiten Methodenvorgaben beinhaltet und wahrscheinlich auch kein konzernweit zuständiges Qualitätsmanagement. Denn das Werk in South Carolina kann ja immer noch machen, was es will. Es heißt, die neuen Methoden sollen künftig konzernweit gelten. Das heißt, es gibt gar keine klaren Konzernvorgaben. Jeder Konzernteil wurschtelt selbst vor sich hin. Da gab es auch bisher keine konzernweite Qualitätskontrolle. Es gab und es gibt keine methodischen Qualitätsvorgaben oder Methodenvorgaben für so einen Konzern. Soll ja alles erst in der Zukunft sein. Da kann man wirklich nur hoffen, dass für diesen Punkt Lost in Translation gilt. Da hat man ja öfter mal das Problem, dass das Englische should mit sollte und nicht mit muss übersetzt wird. Ansonsten gilt, aktuell gibt es keine Methodenvorgaben für den Konzern und damit auch keine funktionsfähige konzernweite Qualitätskontrolle. Fehlende klare Vorgaben für die zwingend zu erledigenden Arbeiten an den Montagestationen sind ebenfalls ein Managementproblem. Die fehlenden Kontrolle der Qualität der Zulieferungen ebenfalls. Hallo, wo sind die Service Level Agreements? Wie werden die beurteilt? Wann werden die beurteilt? Ach ja, und der künstliche Zeitdruck ist auch ein Managementproblem. Dass Boeing überhaupt erwähnt, dass das Unternehmen mittlerweile selbst nur noch halb so lange braucht, um die 737 in Renton fertig zu bauen, wenn die Rumpfteile vorher eingehende Checks in Wichita durchlaufen haben, zeigt nicht nur, dass es früher keine eingehenden Checks beim Zulieferer gab, sondern auch, dass dem Management das Shit-in-Shit-out-Thema offensichtlich nicht bekannt war oder dass man es ignoriert hatte. Auch diese Aussage, die Mehrzahl der Parameter ist unter Kontrolle, halte ich für sehr beunruhigend. Das bedeutet, es sind noch nicht alle Parameter unter Kontrolle. Kontrolle heißt ja nicht, es ist super, sondern ich kann es messen, ich kann es sehen, ich kann es beobachten. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, naja, gut, sind die Parameter überhaupt wichtig? Naja, wahrscheinlich schon, sonst würde man sie ja auch nicht beobachten wollen. Also zusammengefasst, für mich hört sich das alles nicht nach einer demütigen Nabelschau und wirklichen Ursachenanalyse an. Ich hätte mir gewünscht, dass die Leute sagen, Asche auf unser Haupt, Hammermist gebaut, wir haben jetzt das und das und das gemacht und es greift so und so und so. Zurück zur Ausgangsfrage des Artikels. Wie schafft es Boeing, wieder Flugzeuge in der Qualität zu bauen, die die Kunden erwarten? Vielleicht sollte man diese Frage umformulieren in: Wie will es Boeing schaffen, wieder qualitativ hochwertige Flugzeuge zu bauen? Oder: Schafft es Boeing, wieder qualitativ hochwertige Flugzeuge zu bauen? Was sagen Sie denn zu dem Maßnahmenkatalog? Wird er greifen? Die Aussage, die Grundprinzipien, wie Boeing Flugzeuge montiert, haben sich laut Land seit 60 oder 70 Jahren nicht geändert, aber im Laufe der Zeit seien neue Vorschriften hinzugekommen, die den Flugzeugbau enorm kompliziert gemacht haben. Das macht mich wirklich nicht zuversichtlich. Soll das etwa bedeuten, dass man dort mit dem Kontrollverständnis von vor 60 oder 70 Jahren am Werk war? Wenn ich mir überlege, wie stark sich die Regulatorik im Bankensektor in dieser Zeit verändert hat, dann beschreibt ein exponentielles Wachstum die Entwicklung wohl am treffendsten. In der Medizin ist das bestimmt ähnlich. Sicherlich, die Grundprinzipien bleiben bestehen. In der Medizin gilt der Hippokratische Eid immer noch. Das Ziel, niemanden umzubringen, sollte meiner Meinung nach auch für den Flugzeugbau gelten. Für mich stellt sich die Frage, ob nicht zu viele Technokraten die Ingenieure in der Unternehmensführung abgelöst haben. Es erinnert mich sehr an die Challenger-Katastrophe, bei der die Manager nicht auf den Ingenieur hörten, der vor der Katastrophe gewarnt hatte. Und was mir an dieser ganzen Diskussion sonst noch fehlt, ist die Betrachtung der Lebensdauer von Flugzeugen. Ich habe mal gegoogelt und folgende Antwort gefunden. Das durchschnittliche Ausmusterungsalter von Flugzeugen liegt bei 25 bis 30 Jahren für Passagierflugzeuge. Zugegebenermaßen würden diese dann zwar nicht mehr von den großen weltweit führenden Fluggesellschaften genutzt, sondern vielleicht von Fluggesellschaften in weniger entwickelten Ländern betrieben werden. Aber auch dort sitzen Passagiere in den Maschinen. Auch dort stehen Menschenleben auf dem Spiel. Jens Flottau textet, gut, dass es einen bis dahin nicht gehörten öffentlichen Aufschrei gab. Das sehe ich auch so, sonst hätte sich wohl nichts geändert. Wie gut, dass die Bevölkerung dieses Transportmittel nutzt und daher aufmerkt. Ich persönlich achte darauf, nicht mit einer Boeing zu fliegen. Und das werde ich auch weiterhin noch tun. Die Maßnahmen haben meiner Meinung nach noch lange nicht gegriffen. Und wie gesagt, Flugzeuge haben eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren. Was ist mit all den Boeings, die bisher schon unterwegs sind? Dass die Maßnahmen alle greifen, wird wohl auch noch einige Jahre dauern. Zum Abschluss kann ich nur noch sagen, ich werde nach Möglichkeit die nächsten 30 Jahre nicht mehr mit Boeing fliegen. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Abonnieren Sie gerne meinen Newsletter auf www.puhani.com. Schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Da können Sie Ihre Absendemailadresse angeben, dann kann ich Ihnen auch antworten. Ansonsten bleibt das Ganze für mich vollkommen anonym. Machen Sie gerne Werbung für den Podcast, wenn er Ihnen gefallen hat. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.